Am Anfang möchte ich noch beten, ich dürfte sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir für den Tag, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Ich danke dir, dass du auch bei Friede im Krankenhaus bist und auch bei all den anderen, die krank sind und denen es gerade nicht gut geht, auch sonst wie. Danke, dass du versprochen hast, dass du bei uns bist und du stehst zu deinem Wort und du tust das, was du sagst. Und ich danke dir, dass wir jetzt auch in dein Wort schauen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du durch mich redest, auch zu mir redest. Schenk uns die Kraft, die Freude und die Weisheit, das auch hinauszutragen und den anderen weiterzugeben. Amen. Alvin hat gesagt, es geht weiter in Jakobusbrief. Kapitel 2, Vers 14 bis 26. Und ja, je nachdem, was für eine Übersetzung ihr habt, habt ihr ja schon eine entsprechende Überschrift. Ich habe mir auch nochmal eine ausgedacht, kreiert, wie auch immer. Und zwar, Glaube ohne Werke oder Werke ohne Glaube. Was rettet dich? Ist ein beliebtes Streitthema, was bestimmt viele wissen. Hoppala. Der Wind hat mir gerade das Blatt weggeweht. Es wird gern darüber gestritten, was rettet mich jetzt, mein Glaube oder meine Werke? Und sowas kann man eigentlich nur behaupten, wenn man dieses Thema aus dem Zusammenhang reißt oder es gar nicht erst verstanden hat. Was meint ihr so? Was rettet den Menschen? Beides. Beides, das eine, das andere, das nichts. Ich löse mal später auf. Ja, da hat jemand Hausaufgaben gemacht. Genau. Ich greife später nochmal auf. Peter, was sagt die Welt da draußen?
Nur Werke helfen.
Besonders wenn man in die katholische Kirche schaut und zu den etwas älteren Leuten schaut. Ne? Der Peter kann euch viele Lieder davon singen. Scheinbar gibt es mehr als nur eine Form von Glauben. Ne? Wir lesen Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Ich lese mal vor. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch durch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf den Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllt sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Ein provokanter Text, finde ich zumindest. Aber er ist nicht nur provokant. Wenn man ihn im Zusammenhang liest und auch noch die Verse davor mitnimmt, finde ich, dass es ein selbsterklärender Text ist. Schauen wir mal in Vers 14. Da steht, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube und hat doch keine Werke? Kann ihn dieser Glaube retten? Und ich finde die Schlacht, also ich habe die Schlachterübersetzung, und ich finde die hat ja einen ganz besonderen Punkt, wo es eigentlich richtig gut erklärt. Und zwar übersetzt sie nicht wie die Elberfelder. Die Elberfelder übersetzt am Ende, kann ihn denn der Glaube retten? Die Schlachter übersetzt mit, kann ihn denn dieser Glaube retten? Wo ist denn hier dieser feine Unterschied? Wer kann es mir sagen?
Die Art des Glaubens.
Genau, dieser, die Art des Glaubens. Und zwar, was ist da, welcher Glaube wird hier angesprochen, Udo?
Der Glaube, der einfach nicht tut, sehen kann.
Genau, dieser tote Glaube, der Glaube.
Ein reines Lippenbekenntnis.
Genau, ein reines Lippenbekenntnis, etwas, das nichts bringt. Und klar kann man auch übersetzen mit der Glaube, aber dann ist es hier ganz besonders wichtig, dass wir diesen Text im Zusammenhang lesen, weil dann wird, selbst wenn man es mit der Glaube übersetzt, wird hier ganz eindeutig klar, dass es dieser Glaube ist, der keine Früchte bringt. Und ich würde gern, also wundert euch nicht, wenn ich immer wieder nicht Werke sage, sondern Früchte bringe, weil ich finde, Früchte verdeutlicht das deutlich besser. Da versteht man es einfacher. Und dieser Glaube, der keine Früchte trägt, kannst du ruhig offen lassen, ich mag es, wenn es ein bisschen frisch kommt. Und dieser Glaube, der keine Früchte bringt, ist somit tot und nichts wert. Jakobus nimmt hier ein Beispiel, er vergleicht es damit, dass bedürftige Menschen kommen und wir sagen ihnen etwas zu, aber helfen ihnen nicht. Das bringt nichts, oder? Alvin, wenn du ein Problem hast, meinetwegen, du hast dich verletzt und ich bin in der Nähe und du kommst zu mir, damit ich dich ins Krankenhaus bringen kann, dass ich dir helfen kann, und ich sage dir, Alvin, kein Thema, ich habe ein super Auto, ich kann dich sofort ins Krankenhaus bringen, dreh mich um und geh weg. Ist ja schön und recht, dass ich das Auto habe und die Möglichkeit habe, dich ins Krankenhaus zu bringen, aber wenn ich dich da sitzen lasse, was bringt es dir? War gar nichts. Ja, genau, das ist das Einzige, was es bringt. Du hast einen Zorn auf mich. Was hat Alvin also aus der Situation gelernt? Waldmeier ist ein Schwätzer. Auf den kann ich mich nicht verlassen. Das, was er sagt, ist tot, ist nichts wert. Das bringt mir nichts. Und genauso will das Jakobus hier in diesem Beispiel verdeutlichen, dass einer, der etwas zusagt oder etwas in einem Hoffnung weckt und das dann auch nicht tut, in Bezug auf den Glauben, das ist nichts wert, das ist tot, das bringt nichts. Ein toter Mensch, der bringt mir auch nichts, oder? Auf eine Leiche kann ich einreden, so viel ich will, sie wird mir nichts zurückbringen, sie wird mir nicht antworten. Und genauso ist es auch mit dem Glauben. Ein toter Glaube ist nichts wert, bringt mir nichts. Und dann gibt es diese eine Art von Leuten, wenn sie nicht sehen, dann werden sie kribbelig. Und wenn sie in ihrem Glauben auch keine Werke sehen, beziehungsweise Früchte sehen, dann werden diese Leute kribbelig. Ich kenne da einige Leute von, manchmal ist es bei mir nicht anders, manchmal gibt es so Situationen, da denke ich mir, meine Güte, jetzt müsste doch mal was passieren, oder? Warum ist das so? Aber für diese Leute, der Hans-Peter Reuer hat gerne mal die Geschichte erzählt von einem Mann, einem älteren Mann in Australien, der ganz treu seinen Dienst gemacht hat. Er ist an den Flughafen gegangen, er ist raus auf die Straßen gegangen, hat den Leuten Traktate in die Hand gedrückt und hat ihnen nicht mehr gesagt wie, wenn du heute stirbst, wo bist du? Oder wenn du stirbst, weißt du, wo du bist? Und mehr nicht. Und er hat das treu jahrelang gemacht, aber wisst ihr, was es aus unserer Sicht, was ein Problem war? Er hat nie gesehen, dass sich jemand bekehrt hat. Nie. In all den vielen Jahren. Und dann gab es mal eine Konferenz und der Redner hat dann sich auch mit den Leuten unterhalten, hat festgestellt, hey, es gibt einige Menschen, die tatsächlich von dem gleichen Mann reden und es muss dieser eine alte Mann aus Australien sein. Und die haben sich durch ihn bekehrt und diese Leute sind wiederum Prediger geworden, Missionare geworden, durch die haben sich wieder viele Menschen bekehrt. Und so hat es quasi diesen Schneeballeffekt, dass eine ganze Lawine dann losgegangen ist und sich viele Menschen bekehrt haben. Aber dieser Mann, dieser alte Mann, der hat nie was davon mitgekriegt. Und dieser Prediger, dieser Redner hat den Mann dann in Australien aufgesucht, hat ihn tatsächlich gefunden, kurz vor seinem Tod, und hat ihn gefragt, ja, hast du denn jemals mitbekommen, dass sich einer bekehrt hat? Und hat der Mann gesagt, nein. Aber er hat es trotzdem gemacht. Er hat weitergemacht, er hat nicht aufgehört. Warum? Weil er geglaubt hat. Er hat geglaubt, dass er den Samen gelegt hat und Jesus, der größer ist als alles, dass er das Gedeihen, das Wachsen schenken wird. Und so hat ihm dieser Redner dann am Ende seines Lebens mitgeteilt, hör zu, du hast quasi eine Riesenlawine ausgelöst. Es sind so viele Menschen zum Glauben gekommen durch deine Traktate, auch wenn du nie etwas gesehen hast. Und deswegen möchte ich die Leute ermutigen, die meinen, es passiert nichts in ihrem Leben und ihr Glaube ist fruchtlos. Es ist nichts umsonst, was wir für Jesus tun. Jeder Same, den wir legen, ist nicht umsonst. Auch wenn wir vielleicht keine Früchte sehen, auch wenn manche nie eine Frucht bringen. Es ist nie umsonst. Es ist für Jesus. Und manche dieser Leute sind dann auch versucht, krampfhaft selbst etwas zu reißen. Und ich möchte euch ermutigen und auch bitten, hört auf, selbst etwas zu versuchen zu reißen. Weil dann im schlimmsten Fall zerreißt ihr etwas. Das kann nach hinten losgehen. Lasst Jesus durch euch wirken. Lasst ihn machen, denn er ist allmächtig. Und selbst wenn wir aus unserer Sicht total versagt haben und am Boden sind und am liebsten versinken würden vor Ärger, vor Scham, was auch immer, dann möchte ich euch ermutigen, selbst in dieser Situation und gerade in dieser Situation kann Jesus wirken und offenbart sich und zeigt sich. Denn wie hat er gesagt, in wem ist er mächtig? In wem offenbart er seine Macht? In den Schwachen. Warum in den Schwachen? Ich hatte es schon mal gesagt, warum offenbart sich Jesus in den Schwachen und nicht in den Starken? Weil wir Menschen sind geneigt, auf die Starken zu schauen. Warum erwählt sich Jesus aber das Schwache? Warum sieht man Jesus dann?
Also, wo kommt die Stärke her?
Ja, wenn ich sehe, dass du am Ende bist, aber trotzdem plötzlich etwas Großartiges entsteht, dann werde ich doch fragen, ja, eigentlich warst du doch am Ende. Wie kann es sein, dass jetzt sowas Großartiges entstanden ist? Und dann hast du quasi schon den Ball und kannst loslegen. Ja, es war nicht ich, es war Jesus. Und Jesus wird nie in einem, der meint, stark zu sein, wirken. Warum nicht?
Weil er sich selbst rühmen würde.
Genau. Weil der Starke würde dann meinen, ja, ich habe es doch geschafft. Hier, schau her. Das war meine Kraft, das war meine Schlauheit, das war meine Intelligenz. Bin ich ein toller Hecht, oder? Und sowas würde Jesus nie fördern. Und deswegen, wenn wir am Ende sind, fängt er gerade erst an und wird groß und zeigt seine herrliche Macht. Oder ein anderes Beispiel, wenn wir mal in die Natur schauen. Habt ihr jemals eine Weinrebe oder einen Apfelbaum, beziehungsweise den Ast am Apfelbaum, jemals krächzen, ächzen und stöhnen gehört, weil er versucht hat, Früchte zu bringen? Habt ihr das jemals mitgekriegt? Seid ihr mal durch den Park gelaufen, habt ihr gehört, höchstens wenn einer auf Toilette muss, irgendwo im Busch. Aber der Busch selber, die Weinrebe, habt ihr das mal gehört? Oder den Ast vom Apfelbaum? Nee, ne? Was machen die denn? Die lassen die Kraft durch sich wirken. Durch den Stamm lassen sie den Saft der Saft, der vom Stamm kommt, lassen sie durch sich fließen und bringen dann Frucht. Und genauso ist es auch mit uns. Wir müssen aufhören, versuchen selbst etwas zu reißen. Wir müssen selbst aufhören, versuchen aus eigener Kraft. Damit soll man aufhören. Sondern wir müssen Jesus wirken lassen. Jesus hat nicht umsonst im Johannes-Evangelium es ist nicht umsonst im Johannes-Evangelium aufgeschrieben, das Beispiel mit der Weinrebe und dem Weinstock. Jesus will damit ganz klar machen, als er dieses Beispiel gebracht hat, hör zu, du musst nur glauben und durch dich wirken lassen. Ich vollbringe die Werke durch dich. Was wir machen müssen, ist einfach nur Jesus durch uns wirken lassen. Auch wenn es manchmal irgendwie aussieht, als ob gerade nichts los ist, als ob Stillstand ist oder ich vielleicht selbst tot bin, wenn man dazu geneigt ist, so ein bisschen immer nur das Negative zu sehen. Nehme ich mich nicht raus, bin auch manchmal davon betroffen. Aber deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in der Bibel lesen, weil in der Bibel werden wir immer wieder ermutigt. Und wir können uns auch den Vers, wo die Bibelstelle immer wieder vor Augen halten, dass Jesus sagt, ich bin in den Schwachen mächtig. Da zeigt er seine volle Kraft. Wir aus unserer Kraft werden sowieso nichts zustande bringen. Oder sagen wir es mal so, nicht viel. Es wird nicht weit reichen. In Römer 10, Vers 17 steht, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Deswegen, wenn ich auf einen Menschen einrede, nur weil ich ihm die ganze Zeit das Evangelium einhämmere, heißt das nicht, dass er glauben wird. Ich gebe das Evangelium weiter, ich lege den Samen und Gott wirkt in diesem Menschen. Es gibt die Menschen, die sind wie der vierfache Ackerboden. Es gibt die Menschen mit dem guten Acker, die nehmen es schnell auf. Es gibt die Menschen, die sind wie ein steiniger Boden, da beißen wir auch auf Granit. Aber da heißt es einfach, wir haben den Samen gelegt, den Rest macht Gott. Das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen sollen. Wir müssen immer noch den Samen ausstreuen. Aber wir müssen nicht verkrampft auf den Menschen einreden, einhämmern, verbal, dass er endlich zum Glauben kommt. Das schaffen wir eh nicht. Das ist vergebene Mühe. Aber wir müssen den Samen legen, das Evangelium weitergeben. Das heißt nicht umsonst in Matthäus 28, Vers 19, wer weiß es? Genau. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit Macht es heißt nicht, dass wir selber machen sollen, in dem Sinne, sondern indem wir weitergeben, das Gute, die gute Nachricht weitergeben und Jesus die Herzen öffnet. Dadurch können dann die Menschen zu Jesus finden. Aber das heißt nicht, dass wir machen. Wir machen quasi den ersten Schritt und Jesus schenkt dann das Gelingen, das Gedeihen. Und eins, in einem Punkt können wir uns ganz sicher sein. Ein Mensch, der von Herzen nach der Wahrheit, der nach Gott sucht, von dem wird sich Gott ganz sicher finden lassen. Ganz, ganz sicher. Es gibt so viele tolle Zeugnisse von Menschen, die eigentlich von Gott gar nichts wissen wollten, aber dennoch nach der Wahrheit gesucht haben. Und diese Menschen haben dann auch am Ende feststellen müssen, die Wahrheit ist Jesus Christus. Und die haben dann auch tatsächlich zu Jesus Christus gefunden, auf die wundersamsten Arten und Weisen. So rum. Gott wird sich von jedem finden lassen, der ihn ernsthaft sucht. In Vers 19 kommt wieder etwas Provokantes, meiner Meinung nach. Da steht, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben und zittern. So, jetzt lesen wir, Dämonen glauben. Das heißt ja, alle, die glauben, sind gerettet. Warum sind die Dämonen aber dennoch nicht gerettet? Das widerspricht sich doch hier ein bisschen, oder? Ein bisschen komisch, oder? Alvin, warum sind die Dämonen nicht gerettet? Oder Udo?
Wir wissen nur um die Tatsache, dass es wirklich, aber gleich.
Genau. Jetzt stehe ich vor einem Abgrund. Es gibt eine Brücke, die trägt. Hinter mir brennt's und wenn ich stehen bleibe, brenne ich mit. Ich glaube, dass die Brücke mich trägt und ich weiß, wenn ich rüberlaufe, bin ich gerettet. Wenn ich nicht rüberlaufe, was passiert? Ich verbrenne trotzdem, auch wenn ich es glaube und weiß, dass ich gerettet bin, wenn ich rüberlaufe. Und genauso ist es mit den Dämonen. Sie sehen die Rettung, sie wissen, dass es wahr ist, aber sie unterwerfen sich einfach nicht Gott. Und das ist ihr Fehler. Und deswegen, selbst auch wenn sie glauben, aber nicht annehmen, sind sie trotzdem verloren. Und genauso ist es mit den Menschen. Wir haben es ganz viel, Peter, gell? Wenn du einen Katholiken fragst, ob er glaubt, oder muss nicht mal ein Katholik sein, irgendein Mensch da draußen, besonders gern die Eltern, gell Peter, die sind so schön eingefahren, wie so ein alter Feldweg. Wenn du die fragst, ob es Gott gibt, hier in Bayern meistens, ja, natürlich, oder? Ja klar, gab es Jesus? Ja klar, bist du gerettet? Weiß ich nicht. Vielleicht. Willst du Jesus dein Leben geben? Nö. Aber
viele glauben, dass sie gerettet sind.
Ja.
Wenn es um Beerdigung geht von den katholischen Kirchen, die verabschieden sich oftmals, nicht immer. Wir sehen uns nachher im Himmel.
Ja, ist das so schön? Ja, ist das so schön? Auf den Beerdigungen wird am meisten gelogen. Und sie belügen sich auch selber. Wie gesagt, es ist auch bei den Menschen da draußen ganz viel so. Sie sagen es zwar, aber sie nehmen es nicht an. Sie sagen zwar, es gibt Gott, aber sie nehmen ihn nicht an. Sie wollen sich die Rosine so ein bisschen rauspicken. Ja, es heißt, ich muss glauben. Gut, ich sage, ich glaube. Dann kann ich hier noch mein Loderleben weiterführen und oben bin ich dann gerettet. Sie glauben, aber sie nehmen es nicht an. Und damit sind sie dennoch verloren, weil sie unterwerfen sich Gott nicht. Sie wollen sich immer noch ihr eigenes Leben so schön zurechtlegen, so dass es noch schön angenehm und leicht hier ist. Aber das ist ein toter Glaube. Weiter im Text wird Abraham als Glaubensvater und Glaubensvorbild genannt. Und Jakobus zeigt auf, dass Abraham mit der Bereitschaft und seinem Handeln, seinen einzigen Sohn zu opfern, damit hat er gezeigt, dass er geglaubt hat. Und wie ist es bei uns oft so? Wir versprechen schon viel, gell? Besonders wenn der Tag lang ist. Gell? Ich merke es auch bei meinen Kindern, ich verspreche denen auch ganz schön viel. Aber ich kann nicht immer alles halten. Aber Abraham hat an dem Punkt, wo Gott dann ihn aufgefordert hat, den Isaak zu opfern, das war dann die Zeit, wo Abraham wirklich geglaubt hat. Warum? Er hat den Isaak mitgenommen und wollte ihn opfern. Aber was wusste er? Warum war er bereit, den Sohn der Verheißung zu opfern? Er wusste, an diesem einen Sohn hängt alles, was noch kommen soll. Nur dieser eine, er hatte ja mehrere, er hatte ja den Ismael und er hatte danach noch Söhne. Aber nur auf diesem einen lag die Verheißung. Warum konnte Abraham trotzdem gehorsam sein und war bereit, diesen Sohn zu opfern? Warum? Weil er geglaubt hat, weil er wusste, selbst wenn ich ihn jetzt wirklich töten muss, dieser allmächtige Gott ist selbst in der Lage, quasi aus der Asche mir wieder den Sohn zurückzuholen. Und das ist der Glaube. Er wusste, auch wenn ich jetzt menschlich hier etwas mache, was gegen alle Vernunft spricht, dieser Gott ist immer noch größer und kann selbst dann noch aus diesem Sohn die Verheißung in Erfüllung gehen lassen. Und so hat sich der Glaube Abrahams gezeigt. Und dann können auch wir uns fragen, sind wir wirklich bereit, alles zu geben? Ich weiß, dass wir schwach sind, aber ich kann euch trösten. Gott wird euch im richtigen Moment die Kraft geben. Es sieht manchmal ganz brenzlig aus und sieht manchmal sogar zu spät aus. Aber er wird helfen und er wird uns die Kraft geben. In Vers 22 lesen wir: Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Was können wir daraus lernen? Vollkommener bzw. echter Glaube wird an den Werken bzw. wie ich schon gerne sage, an den Früchten sichtbar. Wie vorhin schon erwähnt, wir sehen oft nicht, dass etwas passiert. Wir sehen nicht, dass der Keim aufgeht. Ich habe schon öfters mal was gepflanzt und da dachte ich mir, da kommt einfach nichts. Das ist wahrscheinlich Hops. Und siehe da, ein paar Wochen später, da entsteht wirklich was. In der ersten Zeit habe ich mir gedacht, das ist da kommt nichts mehr. Aber dann tatsächlich, wenn ich am wenigsten damit gerechnet habe, kam tatsächlich was. Und genauso ist es auch bei Gott oft. Er muss nicht immer von jetzt auf gleich Wunschautomat sein, der dir etwas rausspuckt, was gleich da ist. Manchmal heißt es warten, manchmal heißt es, du wirst es nicht sehen. Abraham hat auch nur den Anfang der Verheißung gesehen. Er hat auch nur Isaak gesehen. Er hat Esau und Jakob noch gesehen, aber das war es dann noch. Aber wir sehen jetzt, was er geglaubt hat. Wir sehen jetzt die Verheißung, wie wunderbar und wie groß Gott ist und wie allmächtig er ist. Vers 24 steht: So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. So, jetzt kann man wieder an Streiten anfangen. Hier könnte man wirklich meinen, dass Werke einen retten, wenn man es aus dem Zusammenhang reißt und wenn man den Text nicht wieder im kompletten Zusammenhang liest. Wenn man ihn aber im Zusammenhang liest, dann wird klar, dass wieder dieser Glaube von losen Worten gemeint ist, der am Anfang schon beschrieben ist, also dieser tote Glauben. Wahrer Glaube bringt Früchte. Toter, dieser lose Glaube vom Anfang vom Text, der bringt nichts. Und ich möchte jetzt mal zusammenfassen, denn was können wir aus diesem Text lernen, aus diesem Abschnitt? Und ich habe euch mal wieder Fragen mitgebracht, die ihr euch selbst beantworten dürft, die ihr mal wieder kauen dürft. Frage Nummer 1: Habe ich so Glaubensabschnitte in meinem Leben, die leere Worte beinhalten? War meine Zunge mal wieder schneller als mein Verstand, beziehungsweise als mein Glaube? Frage Nummer 2: Lebe ich das, was ich sage, beziehungsweise was Jesus mir vorgelebt hat, was ich im Evangelium den anderen weitergebe? Da dürfen wir uns auch selber mal prüfen. Geschwätzt ist schnell. Ne? Das kennen wir. Besonders, wenn man gerade so im Redefluss ist. Und wenn wir jetzt mal auf die linke Seite vom Pferd schauen, also man kann rechts und links vom Pferd fallen. Ne? Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite schauen, wo versuche ich mich aus eigenen Werken zu retten? Wo versuche ich noch selber mit guten Taten mir quasi ein Krönchen mehr zu verdienen? Und die letzte Frage: Wo bin ich versucht, meine eigene Gerechtigkeit aufzubauen? Baut ein bisschen auf der Frage davor auf. Die Fragen dürft ihr euch mal selbst beantworten. Und ich möchte euch nochmal ermutigen an die Leute, die versucht sind, gern mal wieder was zu reißen. Wir müssen uns kein Bein ausreißen, um die Welt umzukrempeln, um die Welt zu retten. Es gibt einen, der sie gerettet hat, Jesus. Die Welt muss es nur annehmen. Unsere Aufgabe ist es, das Evangelium rauszubringen, die gute Botschaft hinauszubringen und den Leuten zu zeigen, dass sie sich nicht ein Bein ausreißen müssen, sondern dass es einen gibt, der in den Riss getreten ist. Für uns Menschen, für jeden, egal wie groß die Sünde ist, Jesus hat schon für alles bezahlt. Er hat für alle Sünden am Kreuz bezahlt und er ist nicht tot geblieben. Er ist am dritten Tag wieder auferstanden und hat für uns am dritten Tag den Tod besiegt. Und mit ihm dürfen auch wir leben, wenn wir glauben, wenn wir wirklich glauben. Vielmehr sollten wir lernen, den Herrn Jesus durch uns wirken zu lassen, wie die Rebe den Saft vom Stamm durch sich wirken lassen muss, damit die Frucht entsteht. So sollen wir auch Jesus durch uns wirken lassen. Und wenn wir uns mal wieder nutzlos und unfähig vorkommen, dann dürfen wir uns daran erinnern, dass genau das der Ort ist, da wo wir am Ende sind, da wo wir kaputt sind, das ist genau der Ort, wo Jesus mit uns wieder anfangen kann. Solange wir noch Kraft haben und meinen, wir packen's, wird Jesus uns auch laufen lassen. Wenn wir zerbrochen und am Boden sind und ihn um Hilfe bitten, dann wird er immer helfen. Ich lasse meine Jungs auch gern zappeln, wenn sie meinen, sie schaffen es. Obwohl ich weiß, das geht ganz sicher schief. Und wenn sie dann nach mir rufen und mit diesem Ruf sich eingestehen, dass sie es nicht schaffen, dann helfe ich ihnen gern. Und ich helfe ihnen auch. Und genauso ist es mit Gott. Wenn wir schreien und um weil wir am Boden und kaputt sind, dann ist er der liebende Vater, der kommt und uns hilft. Und wenn wir wissen, dass wir den Samen gestreut haben, aber es passiert nichts, dann können wir auch wieder uns an Abraham erinnern, er hat auch nur den Anfang gesehen. Er hat auch nicht viel von der Verheißung gesehen, aber wir sehen es. Und wir können uns ganz sicher sein, dass Gottes Plan gut ist, egal wie es um uns herum aussieht. Und er wird diesen guten Plan vollbringen. Er wird diesen guten Plan ans Ende bringen und es wird wunderbar sein. Darauf können wir uns verlassen. Er wird das Richtige tun. Wir müssen nur durch uns wirken lassen. Und um auf die Überschrift wieder zurückzukommen: Glaube ohne Werke oder Werke ohne Glauben, was rettet uns? Weder noch. Nur der wahre Glauben, wenn wir an Jesus Christus glauben, der für uns gestorben und wieder auferstanden ist, der alle Sünde auf sich genommen hat und für uns bezahlt hat, der uns das ewige Leben geschenkt hat, wenn wir an ihn glauben, dann wird Folgendes passieren. Dann werden automatisch Früchte kommen. Wenn wir ihn durch uns wirken lassen, wir sehen sie zwar nicht immer, wie schon so oft gesagt, aber diese Früchte kommen, auch wenn die anderen sie sehen. Ich habe oft an meinen, ja, wir haben so einen Pflaumenbaum, und ich habe auch hingeguckt, so nach dem dritten, nach dem vierten Jahr, und habe gedacht, der bringt nichts. Also wenn der jetzt noch ein Jahr nichts bringt, dann kommt er weg. Und im Herbst schaue ich dann unter den Baum und denke mir, wo kommen die Pflaumen her? Ja, ich habe sie einfach nicht gesehen, weil sie hinter den Blättern waren und weil sie noch grün waren. Und aus Frost habe ich sie einfach nicht mehr hingeguckt, als sie dann blau waren. Ich habe sie dann nur gesehen, als sie dann auf dem Boden waren. Aber die Früchte waren da. Wenn ich keine Früchte sehe, heißt das nicht, dass die Früchte nicht da sind. Und genauso ist es in unserem Leben. Wenn wir keine Früchte sehen, heißt das nicht, dass Früchte nicht da sind. Gott kann aus dem kleinsten Samen einen Riesenbaum wachsen lassen. Und deswegen lasst uns nicht an scheinbar nichts Vorhandenem verzweifeln, sondern lasst uns an Jesus freuen, der aus dem Nichts alles machen kann. Und zum Abschluss möchte ich euch noch 1. Korinther 3, Vers 6 mitgeben. Da hat Paulus geschrieben: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Damit will ich schließen.